Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Sag mal, Martin, hast du schon gehört, wer wieder auf Schalke gehandelt wird? Was für Typen?
Ich habe nur gehört, da ist jetzt der Trainer entlassen und das Kampfschwein.
Ja, der Marc Wilmots, ja, ja, geiler Typ.
Was war der eigentlich auf Schalke? Aber seitdem die nicht mehr in der Bundesliga spielen, kriege ich ja nur noch mit, irgendwie, dass es nicht so gut läuft.
Ja, nicht wirklich, nee. Haben wir schon wieder einen Trainer entlassen, nach einem Spiel gegen Darmstadt. Und schon fliegen die ersten wieder Namen rein. Friedhelm Funkel, Felix Magath, Thorsten Lieberknecht, die Kovac-Brüder, Thomas Letsch und Markus Kautschinski.
Und wo bleibt Peter Neururer in der Auflistung?
Ja, den habe ich sogar auch gelesen, aber der soll wohl eher als Meme genannt worden sein. Also, denn als erster Kandidat kann ich
Jupp
mir nicht vorstellen.
Jupp Heynckes war doch auch mal Trainer auf Schalke. Und auf Bayern hat er ja keinen Bock mehr. Wäre doch für Schalke jetzt frei.
Ja, vor allem wäre es nicht so weit von zu Hause, ne? Doch irgendwo da oben in der Ecke.
Ja, also Westdeutschland irgendwo da drüben. Warte mal, ich muss mal ganz kurz die Liste raussuchen an Schalke-Trainer der letzten Jahre. Das ist ja eine irrsinnige Liste. Weißt du was? Und wir quatschen jetzt gleich mal richtig drüber und dann sage ich dir auch mal, wer da alles dabei ist.
Das machen wir.
Bist du bereit?
Ja. Der Logo.
Auf geht's!
Plattsport. Der Sportpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 133. Folge Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und seit geraumer Zeit mit an meiner Seite Benny Maat. Hi Benny.
Hi, Gude, servus.
Hast du das Wochenende gut überstanden?
Ja, passt. War ein bisschen anstrengend, aber arbeiten müssen und kleines Kind zu Hause, aber es passt.
Schön. Mir geht's gut. Alle gesund?
Alle gesund, ja. Kann keiner klagen.
Das ist gut. Ja, bei mir auch alles tippitoppi. Ich war am Wochenende auf einer Hochzeit in Teltow. Das war gut. Ja, war eine feine, runde Sache. Glückliche Menschen. Also mehr kannst du dir doch gar nicht wünschen.
Ja, so soll es sein, ja. Hochzeit klingt gut. Wäre ich auch gerne mal wieder.
Ja, einfach mal heiraten.
Morgen sind alle verheiratet bei uns. Naja, so ist es.
Aber du weißt ja schon, also du bist doch verheiratet, oder?
Ich bin auch verheiratet.
Du weißt schon, dass man mehrmals dieselbe Frau heiraten kann, ohne sich scheiden zu müssen. Ja klar, du kannst einfach zum nächsten Standesamt gehen und deine Eheschließung nochmal bestätigen.
Ja, okay, das sage ich doch meiner Frau, weil die haben jetzt hier einen neuen Standort zur Hochzeit mit direkt auf dem Domblick in Mainz. Ja, vielleicht frage ich meine Frau nochmal.
Ja, frag das. Also apropos gute Laune und gute Menschen. Die Jungs aus Darmstadt haben ja am Wochenende eine kleine Achterbahn mit Happy End erlebt.
Ja, ich habe es gesehen. Bester Freund aus Mainz hat mir da eine Mail geschickt. Schau mal, der Kofeld-Effekt, 3-0 hinten. Halbe Stunde später schickt er mir allerdings, oh, ich war doch ein bisschen voreilig. Plötzlich stand es 5-3.
Ich habe es im Video, nein, nicht Videotext hier, in meiner Fußball-App meines Vertrauens mir angeguckt und dachte, oh krass, boah, Schalke fängt sich wieder. Und dann haben sich ja doch noch 5 gefangen. Ich konnte es nicht glauben. Ich konnte es nicht glauben. Ich meine, da ist man doch froh, wenn man doch so einen relativ ruhigen Verein wie Mainz 05 zum Lieblingsverein hat, oder?
Ja, auf jeden Fall, ja. Auch klar, letztes Jahr hatten wir natürlich auch mehrere Trainerwechsel, aber so im Großen und Ganzen geht es hier doch human zur Sache, ja.
Ich habe jetzt, nachdem wir uns im Vorgespräch ja eben gerade nochmal überlegt haben, wer war denn da alles Trainer? Ich habe jetzt mal die Liste rausgeholt. Also, es gibt jetzt den Übergangstrainer Jakob Fimpel. Noch nie gehört, aber gut.
Der ist aus der eigenen Jugend irgendwie.
Okay.
Hat er sich hochgearbeitet.
So, und ich habe jetzt mal, ich lese jetzt mal seit dem Jahr 2000 die Trainer vor.
Haben wir überhaupt so viel Zeit, Martin?
Ich weiß nicht, ich wollte mal wieder einen Überlänge-Podcast machen. Also, ich mache es kurz. Karel Harerz, Matthias Kreuzer, Thomas Reitz, Matthias Kreuzer, Frank Kramer, Mike Büskens, Dimitrios Grammatzes, Christian Groß, Hüb Stevens, Manuel Baum, David Wagner, Hüb Stevens, Domenico Tedesco, Markus Weinzierl, André Breitenreiter, Roberto Di Matteo, Jens Keller, Hüb Stevens, Seppo Eichkorn, Ralf Rangnick, Seppo Eichkorn, Felix Magath, Michael Büskens, Fred Rütten, Michael Büskens, Mirko Slomka, Oliver Reck, Ralf Rangnick, Eddie Achterberg, Jupp Heynckes, Marc Wilmots, Frank Neubart und Huub Stevens.
Wie viel waren das jetzt?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe gefühlt das Berliner Telefonbuch gerade vorgelesen. Und tatsächlich, wenn man, wie viel waren es jetzt in derselben Zeit in Heidenheim? Ich glaube, weiß nicht, 3, 4 oder so?
2 mit Sicherheit, ja. Weil einen muss ja der Frank Schmidt abgelöst haben.
Das kann ich ja mal parallel gucken. Aber du kannst mir doch mal aus deiner Sicht sagen, was sagst du dazu?
Ich werde es nie verstehen, wie eigentlich ein Verein mit diesem Potenzial, mit diesem Fanpotenzial, wie viel Unruhe die da seit Jahrzehnten eigentlich da haben, die kriegen keine Ruhe rein in den Verein. Da will man mit aller Macht, will man wieder hoch und will was erreichen. Das hat doch einfach mal sagen, okay, jetzt sind wir halt unten, jetzt bringen wir mal Ruhe rein, setzen auf die jungen Leute und bauen was auf und reden nicht von der Saison, schon wieder vom Aufstieg. Also, weil die haben ja alles, die haben keine Ahnung, wie viele Millionen Fans in ganz Deutschland verteilt. Eine überragende Jugendarbeit, Tradition, ich will jetzt nicht sagen ein schönes Stadion, aber sie haben ein Stadion. Ja, eigentlich haben die ja alles. Aber keine Ahnung, ich verstehe es nicht.
Also ich verstehe es auch nicht. Und es ist wirklich eine unfassbare Trauergeschichte, wenn man sich mal anschaut, wo die halt vor 10 Jahren noch waren. Also mega, mega krass. Ich bin gerade immer noch dabei, den Heidenheim-Trainer, ich glaube, vielleicht seit Vereinsgründung 1846 oder so war es, glaube ich, wirklich nur an Frank Schmidt. Ich gucke weiter.
Auf jeden Fall dürften es nicht mehr gewesen sein als auf Schalke.
Also guck mal weiter. Mitarbeiterhistorie, da haben wir es. Werbefrei, nein. Frank Schmidt, ah ja, da haben wir es. Es waren doch tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5. 5 Trainer. Also Frank Schmidt, Dieter Merkle, Axel Grimmeisen, Markus Sorg und Helmut Dieterle. Der Trainer, der davor genannt wurde, ist, da gibt es eine Lücke zwischen 2003 und 1978. Vielleicht hatten sie in der Zeit einfach keinen Trainer.
Aber hast du Markus Sorg gesagt, der, wo es in Barcelona mit ist, oder ist es der?
Ich glaub,
oder heißt der einfach nur der zufällig Markus gleich?
Sorg. Nee, ist der.
Ja.
Ja, Barcelona
also ist kennt jetzt man doch zwei Heidenheimer Trainer der Historie.
Aber Markus Sorg ist jetzt in Barcelona Co-Trainer oder was?
Ja, der ist doch mit Hansi Flick und Heiko Westermann da hinuntergegangen im Sommer.
Tatsächlich, ich sehe es gerade. Aber jetzt mal zu den realistischen Trainerkandidaten auf Schalke. Keine Ahnung. Also meine Frage, die ich dir vorhin geschickt habe, ist der Verein im Begriff unterzugehen oder ist das eigentlich schon der Untergang? Läuft da so viel Wasser schon rein? Und eigentlich wirtschaftlich ist das nicht zu stemmen mit zweiter Liga. Die Stadt Gelsenkirchen hat andere Probleme. Also das ist doch dem Untergang geweiht.
Also es sieht auf jeden Fall nicht gut aus, ja. Also wenn sie jetzt nicht irgendwie wirklich in ruhiges Fahrwasser kommen, dann sieht es wirklich sehr bescheiden aus. Habe ja eigentlich wenig Hoffnungen gerade. Wahrscheinlich die Schalke selbst auch nicht.
Vor allem
aber vielleicht ist jetzt
die Konkurrenz in der zweiten Liga ist halt einfach auch wahnsinnig brutal. Also, ja. Also es kann jetzt aktuell nur gegen den Abstieg gehen. Es kann wirklich, obwohl es andere Mannschaften ja noch schlechter machen. Ich weiß gar nicht, letzte Woche hatten 2 Vereine, glaube ich, nur je einen Punkt oder so aus den ersten paar Spielen. Vielleicht habe ich falsch geguckt. Also Braunschweig war wahnsinnig schlecht.
Regensburg auch.
Regensburg.
Regensburg hat ein Torverhältnis von 1:16 nach 6 Spielen. Aber einen Sieg eingefahren.
Preußen Münster ist da auch mit dabei. Da unten. So, warte mal, jetzt gucke ich nochmal nach. Ja, wieder mal
ich habe sie hier liegen. Preußen Münster ist 13. mit 5 Punkten. Also ist alles sehr eng. Also es ist noch nichts, kein Hopfen und Malz verloren. Aber ja, ich weiß nicht. Wenn du halt jetzt da keine Ruhe reinkriegst und schon wieder, keine Ahnung, dann holst du wieder irgendeinen Trainer von irgendwoher. Vielleicht wäre ja wirklich dieser Interimstrainer, dieser Wieser, Jakob Fimpel. Keine Ahnung, der schon U23 trainiert hat, der ein paar junge Spieler kennt. Wobei er hat ja schon wieder die jungen Spieler nach unten geschickt in die U23, weil der Kader knapp 30 Spieler hat, wo im Training waren. weiß ich nicht, ob vielleicht nicht den einen oder anderen Etablierten vielleicht mal runterschickt, der da für Unruhe sorgt.
Gibt es überhaupt noch etablierte Spieler? Es sind doch eigentlich alles nur noch No-Names, die in der Mannschaft da spielen. Also ich kenne keinen aktuellen Schalke 04-Spieler mehr beim Namen.
Wir können ja mal gucken. Aber den wie ist der Torhüter, wo der jahrelang war?
Fährmann,
den haben sie doch auch runterdegradiert, oder?
Ich verfolge es einfach nicht mehr. Also ich habe tatsächlich für vieles aus der zweiten Liga keine Zeit mehr und erst recht nicht für Schalke. Und also es ist einfach nur traurig zu sehen, sich die Tabelle anzugucken und die spielen da jetzt wirklich gegen den Abstieg. Also das kann mit gutem Glauben wirklich nur gegen den Abstieg gehen. Und es ist dramatisch, dass so ein Standort in einem Ruhrgebiet mit so viel Tradition einfach kaputt geht. Und sehenden Auges. Und wenn da jetzt wieder, es werden wieder nur prominente Namen gedealt. Benedikt Höwedes wurde jetzt, habe ich irgendwie gehört, für irgendeine Funktion, weiß nicht, als Nachfolger von Wilmots oder als Trainer. Also ich habe keine Ahnung, was das soll. Also warum muss ein, also es gibt ja viele Leute, die sagen immer, Fußballkompetenz, man braucht ja einen ehemaligen Fußballer in dieser und jener Position, die das verstehen. Aber vielleicht brauchen die tatsächlich Leute mit Vernunft. Erstmal, um das wirtschaftlich zu stemmen, Leute, die mit Geld umgehen können und dann tatsächlich als sportlicher Verantwortlicher jemand, der einfach Ahnung vom Fußball hat. Und ich glaube, andere Vereine ziehen auch aus ihrem Nachwuchs immer wieder Trainertalente raus, die eine Spielidee haben, die sie durchziehen. Und ich habe schon die Verpflichtung von Karel Kharerz überhaupt nicht verstanden. Klar, er war mit Saint-Gilloise im Europapokal. Aber ich meine, Arbeiten in Belgien ist einfach nochmal eine andere Nummer als Arbeiten auf Schalke.
Vor allem, weil der Verein Schalke halt auch mal nochmal drei Nummern größer ist. Und die Liga dazu, selbst die zweite Liga ist bei uns ja wahrscheinlich noch größer als die in Belgien.
Zweifelsfrei ist das, glaube ich, auch größer von der Zuschauerzahl als die erste Liga in Frankreich. Stimmt es so? Ja, Mann, ich behaupte wieder so Sachen, ohne sie vorher geprüft zu haben. Also
bist du ein Kenner des französischen Fußballs, zufällig?
So ein bisschen. Aber ich würde sagen, die Zuschauerzahlen in Frankreich sind, also mindestens die zweite Liga ist unfassbar schlecht besucht. Also da hast du eigentlich regelmäßig nur Zuschauerzahlen so im vierstelligen Bereich. Ja. Bei den ganz kleinen Standorten, auch so ein Verein wie jetzt die Stade Brest, die jetzt in der Champions League spielen, kleines Stadion, wirklich winziges Stadion, und es ist halt einfach ein Land, wo sich Fußball auch die Aufmerksamkeit mit Rugby teilt. Und Fußball ist da halt einfach nur für ein paar Leute die absolute Nummer eins und hat nichts mit zu tun mit, also von der Fankultur schon mal gar nicht mit dem, was hier in Deutschland abläuft. Also es gibt Ausnahmen, wie zum Beispiel Marseille oder PSG hat auch leider einen guten Support. Nizza, aber dann hast du auch so Vereine wie Monaco da in der Ligue 1, die auch nie die Hütte richtig voll machen, es sei denn, es gibt ein Derby gegen, oder Derby, wie es ja richtig heißt, gegen Nizza oder gegen Marseille. Wobei selbst wenn PSG kommt, ist da nicht immer voll. Kann man nicht vergleichen. Und Belgien erstmal gar nicht. Also null. Ja, dann schauen wir mal, was auf Schalke da so abgeht. Lass uns doch mal gucken, was jetzt so in Deutschland weiter noch so abgegangen ist. Ich habe mir jetzt hier mal aufgeschrieben.
Warte, gerade weil du Höwedes gesagt hast, er hat aber auch keine Erfahrung in diesem Bereich, oder? Ja, er hat Fußball gespielt, aber ich glaube, wie du sagst, du musst halt auch irgendwie ein bisschen einen anderen Blickwinkel drauf haben, auf das Sportliche, auf das Finanzielle. Er alleine, weiß ich nicht. Das ist ja auch wieder dem Tod geweiht, eigentlich. Also.
Mir fehlt wirklich die Vorstellung, welcher ehemalige Schalker da wirklich ernsthaft gebraucht wird, der da Ahnung hat vom Wirtschaftlichen, vom Sportlichen. Da hast du ja permanent nur eine kurze Lunte, die angezündet wird, und dann knallt es ja einfach permanent schnell. Und es macht einfach, Also ich Fabian Kukovic und unser guter alter Freund ist ja Schalke heißblütiger Fußballfan und der kann sich immer wieder mal motivieren, Schalke geil zu finden. Es gab ja jetzt auch nach dem ersten Zweitliga ja auch eine gewisse Euphorie wieder unter den Fans, wo sie dann nochmal ein Jahr Bundesliga gespielt haben, aber seitdem, es geht wirklich nur noch bergab und also da macht man sich um wirklich Sorgen. Also weiß nicht, ob da irgendwann nochmal ein bisschen genauer in die Schatullen reingeguckt wird, wie wenig Geld da ist oder wie viele Schuldscheine da drinnen liegen und dann also weiß ich nicht, wer auf jeden Fall mein Top-Kandidat dafür, dass irgendwann mal ein großer Fußballverein in Deutschland kaputt geht. Also und zwar so wie jetzt in Frankreich mit Girondin Bordeaux, die jetzt zwangsabgestiegen in die vierte Liga runtergereicht wurden, weil sie selbst für die dritte Liga nicht mehr das Geld haben und der Verein ist ja auch komplett im Arsch.
Also wäre es ja bei Schalke auch gewesen, wenn sie abgestiegen wären im Frühjahr, hätten sie Regionalliga spielen dürfen.
Wenn sie Glück gehabt hätten, wenn sie das noch irgendwie finanziert hätten, weil mit vielen, also ich meine, wo spielt man? Da kann man doch nicht in der Arena auf Schalke spielen, wenn man Regionalliga spielt.
Ja, es geht vielleicht mal ein Jahr oder zwei, aber wenn du dann nicht hochkommst.
Ja, also so Dimension eines Stadions wie in Duisburg. Da hast du ja auch ein gutes Stadion oder Aachen, die jahrelang in ihrem großen Stadion in der Regionalliga gespielt haben. Aber auf Schalke, mit den Verbindlichkeiten, auch mit der Historie, wenn es dann da nicht läuft, boah, ich will es mir echt nicht ausmalen. Ja. Also mir tut es im Herzen weh und ich nicht, weil ich jetzt ein großer Schalke-Fan bin, ich wünsche es dem Verein trotzdem, irgendwie wieder auf die Hinterbeine zu kommen und eines Tages mal wieder in der Bundesliga zu spielen, so wie ich das auch Kaiserslautern wünsche, einfach da mal wieder aufzutauchen.
Ja. Dem HSV?
Ja.
Vielleicht?
Ja. Ja, sieht ja eigentlich jedes Jahr zu dieser Zeit ganz gut aus.
Aber da ist es ja auch so, die fangen vor der Saison schon wieder, ja, dieses Jahr steigen wir auf. Seid doch einfach mal leise, arbeitet doch einfach mal hin und was früher kommt bestimmt, weiß nicht, bisschen am Boden bleiben, bisschen Bodenhaftung haben und dann, wenn es klappt im Erfolgsfall, können wir uns auf die Schulter klopfen, aber vorher schon wieder große Sprüche machen. Wen haben sie, Stefan Kunz haben sie als Sportdirektor geholt oder in Hamburg, ja.
Genau.
Ja. Alter. Der hat ja beim Antritt auch schon wieder bop gemacht.
Was hat der gemacht?
Große Bappen, ja, wir steigen dieses Jahr auf, dieses Jahr sind wir dran.
Sie sind ja eigentlich auch jedes Jahr dran, aber sie machen es einfach nicht und werden dann Vierter. Ja. Also und zwar so konsequent, entweder vier oder drei. Und dann in der Relegation es nicht schaffen. Es hat Greuther Fürth ist ja auch jahrzehntelang immer auf Platz 4 gelandet. Und dann sind sie endlich mal aufgestiegen und sind gleich wieder abgestiegen.
Ja, meint's ja auch, die haben doch dreimal am letzten Spieltag haben sie verpackt, oder beim dritten Mal haben sie einen Aufstieg geschafft, 2004 dann.
Genau, aber dann sind sie auch drin geblieben.
Ja, ich glaube 2 Jahre drin geblieben oder 3 und dann einmal abgestiegen, aber dann direkt wieder hoch und seitdem Stammgast.
Ja, genauso wie der FC Augsburg. Gute Brücke, mein Freund. Ja, also Augsburg gegen Mainz am Freitag 2-3. Ich habe das Spiel nicht sehen können und du hast es zur Hälfte gesehen. Was war das?
Du hast doch nichts verpasst, war nichts los, können wir weiterziehen.
Ja.
Kleiner Scherz, ne? Er war wieder Zünder drin in dem ganzen Spiel.
Erzähl mal, ich habe es wirklich nicht gesehen, erzähl's mir.
Ja, erste Viertelstunde, Mainz dann mit dem Doppelschlag, Burkhardt und Amino Sieb, beziehungsweise andersrum. Dann Spiel im Griff gehabt, dann Augsburg dann einen Anschluss gemacht zum 1-2. Dann, ja, Nadim Miri, was er sich dabei gedacht hat, bekommt eine gelbe Karte wegen Meckern. Eine Minute oder zwei später zieht er im Mittelfeld komplett unnötig den Gegner am Trikot, drin Ampelkarte und tschüss. Also keine Ahnung, ein Spieler mit der Erfahrung, dem sollte sowas eigentlich nicht passieren. Aber sei es drum, ist halt dann passiert. Jo, ging es weiter. Also Augsburg hatte definitiv mehr vom Spiel, also Chancen. Torschuss Waldenstein, glaube ich, 29-5. Wobei, und für Ecken 14-1, wobei dieses Torschussverhältnis, ich weiß nicht, da sind auch bloß, ich glaube, 5 von Augsburg aufs Tor gegangen oder sowas.
8 aufs Tor.
8 aufs Tor sogar. Oh,
und ja. Mainz hat 3 aufs Tor gemacht. Ja. 3 Tore geschossen.
Ja, wenn es läuft, dann läuft. Sollten wir öfter aufs Tor schießen.
Da apropos Torschussverhältnis und ja, Expected Goals und dieser ganze. Expected Goals finde ich ja total Quatsch. Ich habe aber mit einem Bremen-Fan, ich nenne ihn jetzt mal Nils, am gestrigen Tag gechattet. Er ist großer Bremen-Fan. Ich habe Sympathien für Bayern. Aber wir haben uns vor dem Spiel noch ein gutes Spiel gewünscht. Und nach dem Spiel gestern schrieb ich, oh, das war ja nun wirklich eine Packung, ne? Und da sagte er, also Bayern 5-0 gewonnen. Und dann sagte Nils, ja, ist so hoch ausgefallen. Und dann habe ich mir doch noch mal meine Fußball-App genommen und habe noch mal nachgesehen, dass Bremen tatsächlich 0 Torschüsse hatte. 0 in Zahlen, in Worten 0. Und Bayern hatte 25 Gesamtschüsse, davon 7 direkt aufs Tor, daraus 5 Tore gemacht. Bremen hat, und wenn wir schon bei Statistiken sind, 0 Torschüsse, 0 große Chancen, 0 vergebene Chancen, nur 4 Fouls. Nicht mal ein Abseits, nur eine Ecke. Schüsse außerhalb des Strafraums 0, Schüsse im Strafraum 0, Pfosten 0, blockierte Schüsse, selbst blockierte Schüsse 0 und dann halt Expected Goals 0. Bei Passverhältnis, wie war es, Ballbesitzverhältnis war 30-70. Und da sagt er allen Ernstes, das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen mit 5-0. Ja. Ich habe mehrmals nachgefragt, er konnte es mir nicht plausibel erklären, wie er denken konnte, dass es so ausgefallen ist. Als ich dann geschrieben habe, also ich finde, das 5-0 ist eher zu niedrig ausgefallen, gab es dann nur so ein Lachsmiley. Bin fast durchgedreht.
Vielleicht hat er es ironisch gemeint, weiß ich ja nicht.
Vielleicht ist er wahnsinnig geworden.
Aber wie du sagst, diese Expected Goals, ich habe heute noch gelesen in der Allgemeinen Zeitung hier bei uns, erwartbare Tore 2,5 für Augsburg und 1,2 für Mainz. Ja, aber wie denn, wenn ich dreimal aufs Tor schieße und alle drei gehen rein, wie können da 1,2 Tore erwartet werden? Das ist auch so eine Statistik, die eigentlich in die Tonne kloppen kannst.
Verstehst du sie?
Nö. Also ich an sich liebe ich ja Statistiken, ich könnte dich da auch durchwälzen, aber diese Statistik, die erschließt sie mir nicht. Die interessiert mich eigentlich auch gar nicht.
Also es gibt hier in der App, die ich habe, ich nenne sie jetzt mal ModFob oder so. da gibt es so eine grafische Darstellung der Torgefährlichkeit. Und bei Augsburg schlägt das halt permanent aus. Und es gibt so 1, 2, 3, 4 Ausschläge eher Richtung Mainz. Also das Spielverhältnis war doch relativ klar. Ja. Als Augsburg-Fan würde ich nicht gut am Freitagabend ins Bett gegangen sein.
Nö, kann ich mir vorstellen. Ich dafür umso besser.
So, dann, das habe ich nun mir nochmal angeguckt, nachdem ich davon gehört habe, gab es ja Eingriffe des VAR. Zweierlei. Einmal gab es eine, ich weiß nicht mehr genau in welcher Reihenfolge, ich glaube erst die rote Karte für einen Spieler von Augsburg. Isende, ja. Genau. Der Dominik Kor in die Hacken getreten hat.
Ja.
Kurz vorher gab es einen Ellbogenschlag von Dominik Kor gegen Isende. Wie bewertest du diese Szene?
Also der Tritt von Isende, ich meine, da brauchen wir gar nicht diskutieren, weil von hinten in die Hacken im Strafraum, keine Ahnung, das ist einfach nur bescheuert. Kor, war es ein Schlag? Hat er ihn richtig getroffen?
Weiß nicht, ob er es nur versucht hat und ihn nicht getroffen hat, aber auch so ein Versuch ist ja eigentlich rot, oder? Meinst du, es war ein bewusster Schlag, dass er wusste, da ist der Kopf und jetzt mit dem Ellbogen da mal ran?
Weiß nicht, keine Ahnung. Also ich habe auch schon Meinungen gelesen oder gehört, dass er halt, der wollte ihn halt nicht rempeln und zieht halt seinen Arm so drüber. Aber nee, ich glaube, Dominik Kor wusste schon ganz genau, was er da tut. Also, er hat also es war kein fester Schlag, wir hatten wahrscheinlich leicht gestriffen. Keine Ahnung, aber er hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn er damit auch rot vom Platz gegangen wäre.
Und dann gab, meine es noch, Meinung. Dann gab es noch eine zweite Szene, kurz vor Schluss. Da entscheidet der Schiedsrichter auf 11 Meter für Augsburg. Nach einem vermeintlichen Foulspiel eines Mainzers, der wohl vermeintlich einen Augsburger Spieler mit Absicht von den Beinen holt. Wie bewertest du diese Szene?
niemals Elfmeter. Man kann mir jetzt zwar unterstellen, ich habe eine rosa-rote Brille an, aber ganz ehrlich, der Schlotterbeck schlägt über den Ball, schlägt ein riesen Luftloch und sieht dann halt den Wittmer, ach, da lasse ich mich mal fallen. Niemals Elfmeter, keine Ahnung. Hm. Also ich habe gleich gesagt, wenn du da Elfmeter gibst, weiß ich nicht, dann das passiert in jedem Spiel 100 Mal. Oder wie siehst du das ohne rosa Brille?
Also für mich war es auch kein Elfmeter. Deswegen fand ich es eigentlich gut, dass dann der VAR eingegriffen hat und diese Entscheidung zurückgenommen hat. Auch wenn sie ein bisschen gebraucht haben soll, angeblich so eine Minute, Bilder hin und her. Da muss man aber gucken, ob er wirklich auf den Fuß geht, ob er ihn trifft. Aber letzten Endes war es eine klare Fehlentscheidung, die Elfmeter zu geben. Und deswegen finde ich es gut, dass dann der VAR da eingreift und sagt, hey, das nehme ich jetzt zurück, ich nehme es besser zurück, weil es war ein in die Luft treten. Dafür ist es ja eingeführt worden, um genau solche Fehlentscheidungen zurückzudrehen. Und dann die andere Szene, ja klar, der tritt Dominic Kohr knallhart in die Beine, so mit der Absicht, dass der stürzt. Und vorher, ist ein Gewusel, ein Getümmel und da geht irgendwie der Ellbogen hoch. Für mich nicht ganz klar ersichtlich, ob er ihn da sieht und sagt, komm, ich hau dir den jetzt mal auf die Fresse. Und meine Generalkritik ist nicht die am VAR, weil der VAR hat zumindest die Entscheidung Rot gegen Isende richtig korrigiert und auch den nicht gegebenen Elfmeter für Augsburg so richtig bewertet und dann die Entscheidung zurückgenommen, Elfmeter für Augsburg zu geben. Ich bin ja ein regelmäßiger Zuschauer von Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs und das regt mich permanent auf. Ich weiß nicht, ob du die Sendung regelmäßiger siehst.
Selten. Ne?
Es gibt da eine Rubrik, die heißt irgendwie sowas wie Hart aber wahr oder so. Also mit VAR, Hart aber wahr. Oder wie heißt die? Egal. So ein Wortspiel. Und da wird jedes Mal diese, wie ich finde, sehr, sehr fröhliche und humorvolle Fußballkultursendung unterbrochen für ein Hate Speech auf VAR. Und ich bin Freund von VAR. Ausgiebiger Freund. Dass man da eine Möglichkeit hat, wie bei einer Videoüberwachung, wenn jetzt ein Gebäude zum Beispiel eingebrochen wird, man sagt ja auch nicht, wir können anhand der Videobilder einen Täter nicht überführen, deswegen ist das ganze Verfahren für einen Arsch und wir brauchen deswegen keine Videokameras mehr an Gebäuden, weil man kann ja dann immer noch eine Fehlentscheidung treffen, aber grundsätzlich ist es eine gute Entscheidung, dieses Instrument zu haben und auch zu nutzen, um Entscheidungen zu revidieren, zu korrigieren oder herbeizuführen. Ich finde es gut, es kann da, niemand hat vorher versprochen, es gibt eine hundertprozentige Richtigkeit. Man kann über Prozesse zu einer Entscheidung zu kommen sprechen, man kann sicherlich auch Prozesse verbessern, dass es meinetwegen schneller geht, wobei mich die Geschwindigkeit, eine Entscheidung herbeizuführen, persönlich überhaupt nicht stört. Meinetwegen dauert es halt eben ein bisschen länger, aber dafür gibt es eine richtige Entscheidung. Und die Grundkritik von Arne Zeigler oder auch in dem anderen Podcast mit Philipp Köster ist, da wird forensisch nach Fehlern gesucht. Ich empfinde es aber so, da wird forensisch andersrum auch nach Sachen gesucht, wo man das Instrument des VAR kritisieren kann. Also wofür muss da Sendezeit aufgebraucht werden, bloß um, also er hat ja kritisiert, dass es dann am Ende zu lange gedauert hat, bis der Elfmeter für Augsburg wieder zurückgenommen wurde. Und wo ich denke so, aber im letzten Endes war es doch richtig. Ja, es war doch, es hat eine Fehlentscheidung zurückgenommen. Und das Spiel hätte 3-3 ausgehen können wegen einer Fehlentscheidung. Sowas wollen wir doch nicht. Wir wollen doch eigentlich, dass es richtig zugeht.
Gerecht zugeht.
Und ich weiß nicht, ein Freund von mir hat letztens ein Video mir geschickt. Knut Kircher als Chef der Schiedsrichter erklärt in einem YouTube-Video, das kann ich auch gerne verlinken, so Entscheidungen von Schiedsrichtern, zum Beispiel das Spiel, ich glaube, Bayern gegen Freiburg, wo es ja Elfmeter für Bayern gab, als Harry Kane zum Kopfball gestiegen ist und ein Freiburger hat den Ball dann irgendwie an den Arm bekommen. Und da sagt er auch, ja, das war eine Fehlentscheidung, so und so. Und dann gab es das Spiel, ich glaube auch wieder irgendwas mit Augsburg gegen Bremen, wo ein Spieler hochspringt und der Ball aus kürzester Entfernung an den Arm geht. Und da erklärt er auch, naja, also ja, es ist kurze Distanz, es ist eine Berührung, aber warum es richtig ist, da Elfmeter zu geben, ist, dass der Spieler sozusagen Blickkontakt auch zum Ball hat, also er sieht die Situation und hat dann halt einfach den Arm ausgestreckt und da hat der Arm einfach nicht zu suchen. Und ich fand die Erklärung sinnvoll, zu sagen, wie sieht es denn eigentlich mit dem Blickkontakt der Spieler aus? Also nimmt ein Spieler wahr, in welche Situation er sich da reindreht? Und dann nimmt er was, den Arm dann wegzuziehen, auch wenn es aus kürzester Distanz ist, weil er muss auch damit rechnen, dass ein Ball zum Beispiel in den Strafraum dann kommt. Und sowas könnte es durchaus mehr geben, Erklärungen, warum eine Entscheidung richtig ist oder eben auch falsch war.
Durchaus, ja. Also ich bin ja auch eher auch ein Fan von dem Ganzen oder ein Befürworter, auch wenn es natürlich immer wieder Gesprächsstoff sorgt, wo man auch anders sehen kann. Aber ich meine, es ist ja ganz normal, aber grundsätzlich bin ich auch eher ein Befürworter von dem Ganzen. Ja. Auch wenn es jetzt eine Zeit lang dauert, ja.
Also mich stört das nicht, dass es lange dauert und es treibt mich ja, und das habe ich auch schon 100-mal gesagt, total auf die Palme, wenn die Leute dann singen, scheiß DFB. Nee, Videoschiedsrichter oder Video Assistant Referee hat die Liga, also die Vereine, ja, die DFL, mit als Vertreter der Gesellschafter der 36 Profivereine eingeführt und auch nicht abgeschafft. Insofern müsste man scheiß DFL oder vielleicht auch den Namen des eigenen Vereins mal rufen, weil die Schiedsrichter sind nur das ausführende Organ. Das ist so wie, keine Ahnung, es gibt ein Gesetz, das hat irgendwie irgendein Land gemacht und dann braucht es eine Polizei, um das durchzusetzen. Sagen wir dann, scheiß Polizei, oder sagen wir, naja, das Gesetz ist vielleicht falsch oder der Staat ist falsch oder, oh Gottes Willen, da kommen wir jetzt hier in staatsfeindliche Diskussionen hinein. Aber das hat mich auf jeden Fall wieder mal tierisch aufgeregt, dass tatsächlich man sagt, ja, forensische Fehlersuche, aber es wird genauso forensisch nach den Fehlern der Fehlersuche gesucht und
aber es hat,
ist damit nicht besser.
Das heißt ja auch im Gesetz im Zweifel für den Angeklagten, ne? Ist ja dann quasi.
Meine Frau ist ja
Juristin. So am Freitag dann in Augsburg hat man ja geguckt, Mainzer hat nicht gefoult, also im Zweifel gegen den Angeklagten.
Also ich konnte mit der Entscheidung jetzt gut leben, vor allem weil es einfach, weißt du, in so einem Gerangel ist da mein Arm oben. Da wird mir nach meinem Gefühl auch viel zu schnell häufig eine rote Karte gegeben als Regelauslegung. Darüber könnte man mal reden. Wenn irgendein Arm irgendwo ist und dann geht der ins Gesicht, wird meiner Meinung nach viel zu häufig rot gegeben, wo ein Spieler vielleicht auch gar nicht den Mitspieler sieht oder so. Also zum Beispiel für mich viel krasser wäre ja gewesen oder viel richtiger, Victor Boniface letztens bei seinem Fallrückzieher vom Platz zu stellen, weil er wissentlich eine Verletzung in Kauf nimmt, als er dann seinem Gegenspieler voll gegen die Omme tritt und der dann auch ausgewechselt werden muss, mit Verdacht auf Gehirnerschütterung. Und dann muss ich sagen, ey, das ist eine Körperverletzung. Der nimmt in Kauf, mit dem Fallrückzieher jemanden am Kopf zu treffen und der verteidigende Spieler, er muss damit rechnen, dass der Verteidiger hochgeht und den Ball wegköpfen will. Ja? Und dann hast du, ist halt einfach eine Do-or-Die-Situation. Also, wenn er es macht, dann muss er auch die Konsequenz in Kauf nehmen, dass er dann vom Platz gestellt wird, wenn ein Spieler bewusst am Kopf trifft. Der hat jetzt nicht den Kopf gesucht, aber er hat es billigend in Kauf genommen. Wenn er den nicht am Kopf trifft, sondern den Ball am Kopf trifft und der Ball geht ins Tor, naja, dann kann man immer noch sagen, hey, geiles Tor und so. Aber wenn er am Ball vorbeitritt und dann den Kopf des Verteidigers trifft, naja, weiß ich nicht.
Aber wo du gerade sagst, Ball am Kopf, Fuß am Kopf, da letztes Jahr gab es ja auch diese Situation bei Mainz gegen Union, wo der Ludovic Ajorg da den Kopf auf 1,80 Höhe, er hat ihn leicht gesenkt, ja, aber kriegt ihn voll an die Stirn, hat eine Platzwunde. Kein Elfmeter. Also, das ist dann wieder halt so die Auslegung, oder keine Ahnung, was machen sie da? Also ich kann die Kritik dann schon irgendwo auch verstehen, wenn du halt so viele Szenen hast, wo dann nicht nachvollziehbar bewertet sind.
Genau, aber dann sind wir immer noch bei der Regelauslegung, nicht beim Instrument des VAR.
Ja, hast
also,
recht, ja.
Also ja. VAR ist dann halt einfach nur die Lupe, durch die du nochmal gucken kannst, ja. oder die Zeitmaschine, in die du steigen kannst, um nochmal eine Szene dir nochmal anzuschauen und auch meinetwegen in einer anderen Geschwindigkeit. Da gibt es ja auch vor allem Fußballer, die sagen, ja, wer dieses Spiel gespielt hat, weiß, dass das Quatsch ist, in Zeitlupe anzugucken. Das sieht ja dann viel brutaler aus, wo ich denke, ja, in Höchstgeschwindigkeit sieht man es ja kaum. Aber er trifft, der eine trifft mit der Sohle am Knöchel, das tut weh und der geht da billigend nimmt eine Verletzung in Kauf. Ja, ja. Und ich habe das auch schon öfters gehört, dass gute Verteidiger grätschen gar nicht viel. Also, Fakt einfach mal. So, jetzt habe ich mich über die Leute aufgeregt, die sich über den VR aufregen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine Halbzeit. Wir sind ja schon über eine halbe Stunde drüber. Halbzeit und wir sprechen uns gleich nach der Werbung. Bis gleich, Benni.
Bis gleich, Martin.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Ich bin Martin Tetzlaff und mit mir Benny Maat. Hi Benny.
Hi Martin, servus.
So, das Wochenende hat noch andere Sachen hervorgebracht, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Wollen wir erst über Waldemar Anton sprechen oder wollen wir über Union sprechen, wie gut die sind?
Schieben wir Union nach hinten. Lass uns über den Waldemar Anton sprechen, was da gestern los war.
Also, du hast das Spiel nicht gesehen?
Nee, ich habe es nicht gesehen. Nee, ich habe es nur gehört, was los war. Aber erzähl du mal was. Du hast es ja gesehen.
Ich habe es gesehen.
Kannst mir sagen.
Ich habe es mit Ton nicht das ganze Spiel gesehen. Irgendwann habe ich den Ton angemacht und ich dachte irgendwie, keine Ahnung, da hat jemand, weiß nicht, Gold geklaut oder ein Kind entführt oder keine Ahnung, ja. Irgendwas Böses gemacht. Aber nein, dann hörte ich, ah ja, Waldemar Anton. Stimmt. Ich hatte im Vorfeld gelesen, ja, der muss sich hier auf was einstellen, meinte der Trainer Sebastian Hoeneß. Also, das muss er schon aushalten. Und dann habe ich das gesehen, Waldemar Anton, der ein ganzes Spiel lang bei jeder Berührung ausgepfiffen wurde vom Feinsten. In einer Lautstärke, wo ich denke, kommen die Leute eigentlich zum Fußballspiel nur um einen Einzelnen sich rauszupicken und zu sagen, ja, ist ein Arschloch, der hat im Frühjahr noch hier verlängert und hat gesagt, ja, hier fühlt er sich wohl und dann geht er wegen des Geldes einfach zu Borussia Dortmund. Also ich würde ihn höchstens dafür auspfeifen, dass er zu Borussia Dortmund geht, aber nicht, weil er wechselt. also ich weiß nicht, wie viele von den Leuten, die da gestern gepfiffen haben, auch schon mal zu einem Arbeitgeber gesagt haben, hey, ich arbeite hier sehr gerne, hier im Büro ist nett, nette Kollegen. Und dann ruft der Headhunter an und sagt, hier, wir haben dich bei LinkedIn oder bei Xing gefunden oder bei Indeed, jetzt haben wir ein paar Firmen genannt, so, aber wir kriegen kein
Geld für die Werbung.
Nein, kein Geld. Und dann sagt er, na, wie war sehr geil, fühle mich ja gebauchpinselt, was ist denn der neue Arbeitsplatz? Ja, du hast besseren Firmenwagen, verdienst 1.000 Euro netto im Monat mehr und du kriegst noch 5 Tage Urlaub mehr. So, wie findest du das? Ach ja, und wir machen noch ein bisschen gesetzliche betriebliche Altersvorsorge. Dann kommst du doch ins Grübeln und sagst nicht, nein, ich habe letztens erst zu meinem Chef und auch zu den Kollegen gesagt, wie wohl ich mich hier fühle, ich kann hier nicht weggehen. Also ich, sorry, aber in was für einer Welt leben Fußballfans eigentlich immer irgendwie auf diese Treue und auf welche Versprechungen zu setzen? Dabei sind sie im Alltag doch nicht viel besser. Also ich krieg das nicht zusammen. Soll der doch den Arbeitsplatz wechseln? Das interessiert mich doch nicht. Und vor allem, Stuttgart hat gestern 5-1 gewonnen, statt sich über den fucking Sieg der Mannschaft, der wirklich extrem hoch ausgefallen ist, zu freuen. auch, dass man wieder eine konkurrenzfähige Mannschaft hat, dass man letztens in Bernabeu gegen Madrid ein historisches Erlebnis hatte, in der Champions League zu spielen. Pfeifen die ein ganzes Spiel lang diesen Typen aus und ich muss immer wieder dran denken, sorry, jetzt bin ich auch wieder auf Fahrt oder im Fahrt und du musst dir das hier live anhören, aber du musst unbedingt gleich was dazu sagen, wie du das siehst. Ich finde, wir haben vor ein paar Jahren noch über Suizid, Robert Enke und psychische Belastung von Sportlern gesprochen und haben alle so, oh Mensch, nee, das darf nicht nochmal passieren, wir haben verstanden, wir müssen was ändern. Und dann stellt sich da Sebastian Hoeneß vorm Spiel hin und sagt, ja, der kann hier was erwarten. Ja, während des Spiels ruht die Freundschaft. Und ich denke so, sag mal, was ist mit euch los? Ihr seid in Verantwortung, ja. Und immer dieses Ehrenmann, nein, kein Ehrenmann. Wenn man Leuten die Ehre abspricht, sag mal, sind die alle nur noch dumm. So, ich stelle mich jetzt mehr auf stumm und du erzählst mal ein bisschen. So.
Also ich habe jetzt hier 3 Minuten, die HörerInnen können es ja nicht sehen. Hier grinsend vor der Kamera gesessen, auf den Martin mal ein bisschen schimpfen lassen. Das hat ja fast Jan Budde-Style.
Kleiner redaktioneller Einwurf. Jan Budde ist der intelligente, hübsche Mann, der ein Drittel der Hinterhofsänger ist.
Richtig, richtig. Aber wenn der sich in Rage redet, der ist eigentlich fast noch schlimmer, wenn er richtig on fire ist. Aber es war sehr schön, Martin, dich mal on fire zu sehen. Ja, ich denke es mir auch jedes Mal, wenn du so die Kommentare liest oder denkst, die arbeiten alle noch bei einem Ausbildungsverein, gell, wo sie vor 35 Jahren mal angefangen haben. Und ich verstehe es auch nicht. Wie du gesagt hast, wenn mich einer anrufen würde, sagt morgen, du kriegst 1.000 mehr, kriegst einen Firmenwagen oder komm zu uns nach Berlin oder sonst wohin, kriegst eine geile Wohnung direkt in der Spree oder was weiß ich was. Da würde jeder ins Grübeln geraten. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass da keiner nachdenkt drüber. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, warum es im Fußball so ist, dass da manche sich persönlich angegriffen fühlen, weil ein Spieler wechselt und dann heißt es Söldner und dann guckst du dann den Wikipedia-Eintrag von Waldemar Anton an. Ja, der Mann hat seinen dritten Profiverein, der ist jetzt 27, der war bei Hannover 4 Jahre oder 5 Jahre, dann jetzt nach Stuttgart gegangen und ja, er hat halt im Sommer gesagt, er fühlt sich wohl, er möchte hier bleiben. Aber man, it's business, so ist das Leben. Wie du sagst, die hauen gestern Dortmund 5-1 in die Pfanne, haben eigentlich noch keine Ahnung wie viele Chancen gehabt, hätte noch deutlich höher ausfallen können oder müssen sogar. Du spielst so ein geiles Spiel und geist dich dann an so einem Spieler aus, wo du dann ausfallen musst. Und ja, zum Hoeneß, ich weiß nicht, muss man davor noch Öl ins Feuer gießen?
Also kann man ich finde nicht.
Kann man da nicht sagen, ja, ich kann es verstehen, dass der Spieler weg ist und dass halt viele nicht erfreut waren, aber hey, das ist Fußball, das ist Leben. Hoferle machen, komm, seid da mal ein bisschen ruhig. Und wie du sagst, ja, vor Jahren hat man Robert Enke alle gesagt, das muss sich ändern, aber nichts hat sich geändert, gar nichts. Ist eher noch schlimmer geworden.
Ich habe gehofft, dass du jetzt irgendwie sagst, ja, du kannst es ja auch verstehen und so. Aber nein, ich bin dann am Ende dann doch entspannt, dass du mir recht gibst. Übrigens, ist ja nicht so, dass der umsonst ablösefrei weggegangen ist. Also die haben ja noch 22,5 Millionen Euro laut Transfermarkt.de für den Mann bekommen. Für einen Spieler, der bis eigentlich, sorry, also ohne Witz, vor der letzten Saison hat niemand den auf dem Zettel gehabt, dass der Nationalspieler sein könnte, dass der überhaupt eine Ablösesumme von 22 Millionen Euro erbringen kann. Ja. Und da muss man doch sagen, das ist eine Win-Win-Situation. Der macht einen Karrieresprung, die haben eine Wertsteigerung. Der hat die Mannschaft übrigens auch in der letzten Saison bis zur letzten Sekunde Richtung Champions League verteidigt. Und da kannst du doch nicht meckern.
Sollte man meinen. Also ich kann es schon verstehen, dass der eine oder andere vielleicht enttäuscht ist oder schade findet. Aber ich meine, ich finde es auch schade, dass Brian Gruder dieses Jahr Mainz verlassen hat. Aber wenn du dann die Summe hörst, 40 Millionen, okay, danke.
Ich glaube, dort ist dann so. Man möchte, glaube ich, im Selbstverständnis vom VfB Stuttgart, anders als es, glaube ich, in Mainz ist, nicht als so ein Ausbildungsverein wahrgenommen werden, der sich über Transfererlöse betreibt.
Aber, nee, ja, aber das waren sie aber doch die letzten 20 Jahre, oder? Oder mit ein, zwei Ausreißer nach oben?
Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist dieser Größenwahn, den du hast, wenn du erfolgreich bist. dass du denkst, ey, hier, jetzt sind wir wieder wer. Und also, läuft ja ganz gut bisher die Saison für Stuttgart, aber Beiflach halten, einfach ein bisschen bei sich bleiben, sich über seine Erfolge freuen, auch über die Reisen, die sie jetzt durch die Champions League machen können und was man da für ein Geld generiert. Also das hat Waldemar Anton ja auch mit seiner Leistung ja auch mit erwirtschaftet. Und insofern trägt die Arbeit, die er bis zum 30.06. für den VfB geleistet hat, trägt das ja immer noch Früchte. So, also in indirekter Form arbeitet er noch für den VfB Stuttgart. Und also ich weiß nicht, die Fußballfans sollten ein bisschen mehr sich als Zuschauende wahrnehmen und nicht als so hohe Gericht, die sich dann auf den Zaun stellen und mit den Armen fuchteln, ja, wenn ich das schon mal sehe, diese ausgestreckten Arme, ja. Wenn Fußballfans irgendjemand auspfeifen oder jemanden anschreien oder Leute, die über den Zaun klettern, habe ich gestern auch ein Video gesehen, es war irgendein Spiel in Ulm, da hat irgendein Nürnberg-Profi, glaube ich, war das, ein bisschen zu aufreizend gefeiert oder so und dann sind Ulm-Fans in den Innenraum über den Zaun geklettert und wollten dem aufs Maul hauen, weil er gefeiert hat. Sag mal, wo sind wir denn eigentlich? Lass doch mal Sportler feiern. Ich zahle doch nicht Eintritt, um Teil der Attraktion zu sein, sondern um ein Spiel zu sehen. Ich gehe doch nicht wegen der Zuschauer hin. Ja. Also klar, Stimmung ist für mich auch wichtig, ein Faktor für ein gutes Erlebnis. Aber letzten Endes sind es, sagt man doch, so und so viele Zuschauer sind im Stadion. Und nicht so und so viele Zuschauer und so viele aktive Unterstützer. Also, weiß ich nicht. Ich bin ja immer noch der Meinung, die Leute, die am wenigsten bezahlen, sollten eigentlich ein bisschen demütig sein, dass sie für so wenig Geld ins Stadion dürfen, um sich dann später so zu inszenieren. Und ja, oh, da kriege ich auch immer die Krise, wenn ich so in Foren bin. Ja, aber das sind die, die am Wochenende der Mannschaft hinterherreisen, ein ganzes Jahr sich Urlaub nehmen. Und ich denke immer so, niemand hat euch darum gebeten. Ja, nervt doch nicht.
Gibt euch
nicht
das Recht, euch daneben zu benehmen.
Ja, auch sich über Menschen zu stellen. Leute, die kein Hochleistungssport, ganz offenbar, wenn man sich die Knaben da mal anguckt, was die für Bäuche durch die Gegend schieben, die machen keinen Hochleistungssport. Die können nicht, die können anders als viele Profis am Gesellschaftsleben ganz anders teilnehmen, indem sie einfach ins Kino gehen können, in die Disco gehen können, ins Lugar gehen können, ohne dass sie irgendjemand anspricht und um Selfie bittet. Das sind außerdem noch junge Menschen, die da spielen. Ja, wir sagen ja immer, man denkt ja irgendwie, Manuel Neuer stirbt ja morgen, wenn es heißt, der ist ja schon 38 Jahre alt und der spielt immer noch. Denkt man, dieses alte Zirkuspferd. Aber 38 Jahre. Also, Benni, wie alt bist du nochmal?
40, fast 41.
Wie fühlst du dich, wenn andere Leute sagen, Manuel Neuer ist ein alter Spieler und boah, dass der immer noch spielt und also wie fühlt man sich da?
Ich weiß nicht, ich fühle mich jetzt auch nicht so alt. Also gut, ich kann nicht mehr auf dem Niveau Fußball spielen, aber ich doch fühle mich doch wie ein junger Kerl, oder? Immer noch irgendwie.
Ja. Und ich meine, das sind junge Menschen und man muss sich doch auch mal fragen, gerade auch die Älteren, die da mit den Armen fuchteln, könnt ihr euch noch erinnern, wie euer Leben so war, wo ihr 22, 26, 28 Jahre alt wart? Also, wie habt ihr euch denn da so in Schuss gehalten? Was habt ihr so für Flausen im Kopf gehabt? Und ich weiß nicht, es ist so anmaßend, wie Leute sich im Stadion benehmen. Und das ist eine Entwicklung in den letzten 20 Jahren beim Fußball, dass die Leute immer viel mehr sich als Teil der Attraktion begreifen und nicht als Zuschauende. Nervt mich. Kolossal. Aber andere Sache, du hast früher Sport gemacht, du hast früher Fußball gespielt, sagst du?
Naja, hast du auch schon? Nicht so du, erfolgreich.
Du bist doch Bayer.
Ja.
Spielst du Schafkopf?
Nee, ja auch nicht.
Nein!
Nein, kann ich nicht. Nein, hab's nie gelernt irgendwie.
Ich dachte, das spielt man in der Schule schon. So Schafkopfunterricht. Ein eigenes Fach.
Nee, tatsächlich nicht.
Oder eine AG oder so. Ja, eine Schafkopf-AG in der Schule.
Nee, so weit sind wir noch nicht. Aber bring die Beine da unten, ich kauf keine dummen Ideen.
Auch die haben schon andere dumme Ideen, aber Schafkopf wäre doch da eine harmlose Nummer. Ja,
also hast du wohl recht, ja, vielleicht sollten wir doch mal
mehr Schafkopf spielen.
Ja. Spielt mehr Schafkopf.
Ja, also weil ich frage, weil ich suche Schafkopf-Partnerinnen und Partner, die mit mir Schafkopf spielen, weil ich kann Schafkopf spielen, aber hier in Berlin gibt es, ich glaube, es gibt dienstags immer dann, wenn ich meine Bandprobe habe, gibt es immer einen Schafkopf-Stammtisch, zu dem ich nie gehen kann, weil ich ja immer im Proberaum stehe und Musik mache.
Aber gibt es doch in Berlin bestimmt mehr, oder? Sind doch mit Sicherheit irgendwelche Gruppen. Also, nutz mal dieses Internet, da kannst du bestimmt was finden, Martin.
Ich spiele ja permanent übers Internet, aber ich möchte mal mit ein paar Leuten, mit ein paar Dudes am Tisch sitzen und ein paar Biere trinken und dabei die Karten auf dem Tisch schmettern. Und
also wenn es das in Berlin nicht gibt, soll ich mal googeln für dich.
Ja, such doch mal Schafkopf-Club Berlin, vielleicht gibt es ja da parallel irgendwie jetzt eine Überraschung für mich, live on air.
Schafkopf Berlin, Schafkopfverein Berlin, da gibt es doch schon was, sehe ich doch schon was.
Ja,
wir spielen dazu alle ein bis zwei Wochen an verschiedenen Orten in Berlin. Mhm. Aber steht jetzt keine Seite da. Warte mal, wann? Oh ja, gut, die ist nicht aktuell. 31.03., 10.02. Ah, super.
Ja, also.
Wir sind doch veraltet. Ich nehme es zurück.
Ja, also nochmal, Leute, wenn, egal ob ihr aus Berlin kommt oder nicht, ich suche Leute, die mit mir regelmäßig Schafkopf spielen. Und du warst gerade echt so meine Rettung.
Muss ich dich leider enttäuschen.
Ich habe also selbst mit, ich habe hier Christoph Fetzer von Bissel Hockey letztens mal gefragt, sag mal, wollen wir nicht mal eine Bissel Hockey Schafkopfgruppe machen? Er so, ja, können wir mal gucken. Der kann es, glaube ich. Und natürlich Michael Leopold, mit dem ich auch mal ein Interview gemacht habe, der veranstaltet ja auch immer so ein Charity-Schafkopf-Turnier. Aber der wird auch nicht regelmäßig Zeit haben, um mit mir Schafkopf zu spielen.
Mit dem großen Martin Tetzler. Ja, aber vielleicht gucke ich es mir mal an, vielleicht lerne ich es ja doch noch auf meine alten Tage.
Ich habe es auch erst vor 2 Jahren gelernt. Ja, und weißt du, was der Auslöser war? Das FC Bayern Schafkopf-Trikot. Die haben so ein Auswärtstrikot in Schwarz, Anthrazit gehabt und da sind so die Farben vom Schafkopf drauf. Und da habe ich mir das Trikot bestellt mit einem gewissen Sadio Mané hinten drauf. Ja. Auch nur eine kurze Freude. Und da gab es, warte mal, ich hole das mal. Erzähl den Leuten mal ganz kurz was.
Oh, jetzt bin ich allein, jetzt bin ich richtig nervös. Ole, ole. Er hat es aber eine Weite, der Martin, der greift da ins Regal. Und er hat schon. Gut. Da ist er wieder.
Ja, so, und zwar habe ich, ich halte es mal hier in die Kamera. Ja.
Auch von einem gewissen Thomas Müller.
Ja, Thomas, Sonderedition Thomas Müller. Ich mache mal ein Foto. Alle. Ich stelle das jetzt mal als Story auf die Plattsportseite. Und die Leute, die
Sendung
erst später hören, werden denken,
drauf,
hat er jetzt was?
Der hat doch gerade überall seinen Namen und sein Gesicht drauf.
Aber der ist tatsächlich, der kann richtig, richtig gut Schafkopf spielen. Und ist ein, ja, einfach krasser Schafkopfspieler und auch immer bei diesem Leopold Charity-Schafkopf-Turnier dabei. So, ich halte jetzt mal in die Kamera. Die Leute, jetzt habe ich auf. Weißt du, was ich gerade für einen Fehler gemacht habe? Um das Bild scharf zu stellen, habe ich nicht auf das Handy gedrückt, sondern auf das Schafkopfblatt. Ich bin auch bescheuert, ey. Aber warte mal, ich mache das jetzt mal mit dir.
Warte, Martin, wie spät ist es in Berlin, sag mal?
Ich weiß nicht. Guck mal in die Kamera, du bist mit im Bild. Lächel mal freundlich. So. Nee, müssen wir nochmal machen. Ah, doch. Genau. Du bist jetzt scharf. So. Scharf, haha, scharf.
Was ein Wortwitz.
So, ist jetzt im Internet und Leute, die den Podcast nachher hören oder die Leute, die zuerst das in Instagram in der Story sehen, werden sie fragen, sagen, spinnt der oder was? Ja? Aber hier ist die Auflösung. Ja? Ich will Schafkopf mit euch spielen. Ja. Wir müssen viel mehr so triviale Dinge aus unserem Leben einbauen, ja.
Können wir machen.
Du hast auch noch nie Schafkopf irgendwo mal über die Schulter geguckt in einem Wirtshaus oder so.
Nicht wirklich. 66 habe ich früher mal gespielt. Ist auch Kartenspiel, aber das könnte ich jetzt auch nicht mehr. Müsste ich mich reinarbeiten. Hm. Mau Mau können wir spielen, das kriege ich noch hin.
Kriege ich auch noch hin. Aber so Skat und Rommi und ja. Poker, vor allem Poker, kann ich überhaupt nicht. Verstehe ich nicht.
Dann müssen wir Max Kruse fragen, ob er uns einlernt. Der ist ja auch in Berlin jetzt, oder? Kannst du den mal fragen, ob er es so beibringt?
Ja, der spielt tatsächlich auch gar nicht so weit weg von hier. Letztens ist ein Spiel abgebrochen worden von Al-Dersim Sport 2, für die er spielt, gegen den diesen hochgezüchteten Influencer-Fußballclub Delay Sports Berlin.
Ja.
Da ist das Spiel kurz vor Ende abgebrochen worden, weil es da Tumulte gab, weil Delay, glaube ich, kurz vor Schluss den Ausgleich geschossen hat. Und dann die Spieler gejubelt haben und dann sind so Al-Dersim-Fans auf dem Platz und dann gab es ein großes Getümmel und das Spiel wurde abgebrochen.
Mhm. Ja, ich habe nur irgendwas gesehen, aber ich habe mich jetzt nicht näher eingelesen. Ja, ich habe nur den massigen Körper von Max Kruse gesehen.
Lass uns noch kurz, und dann kommen wir auch langsam zum Ende, würde ich sagen. eine Sache, da haben wir noch. Also, machen wir es kurz. Dass Union Berlin jetzt auf Platz, ich glaube, 4 steht, überrascht mich doch wirklich. Ich hätte gedacht, dass das mit Bo Svensson gar nicht so gut hinhaut.
6. Platz, gell, Martin,
nicht
übertreiben.
Was?
Ja, 6. Ja, ja. Bei mir auf der Tabelle sind eher, ja, Frankfurt hat 9, Union hat 8 Punkte.
Trotzdem Platz 6. Genau, aber 8 Punkte nach 4 Spielen. Klar, wieder der alte Union-Minimalismus, 4-2 Tore nach 4 Spielen. Das macht Bayern in einer Halbzeit. Aber ist schon beeindruckend, muss ich sagen.
Ja, aber man muss jetzt gucken, wen sie hatten. Auswärts in Mainz ein Unentschieden geholt. Dann gegen 1-0 gegen Pauli gewonnen.
Ja, ja.
In Leipzig ein Punkt, ja, das ist okay.
Ja.
Und jetzt gegen Hoffenheim. Hoffenheim war das ja am Wochenende.
Ja. Hoffenheim wäre auch eine eigene Folge wert, oder? Ja. Sich diesen Zerfall dieser Mannschaft da anzugucken und auch wie der, also Pellegrino Matarazzo, dass der sich das überhaupt gibt, dass da so öffentlich über seine Person, über seinen Nachfolger schon mit ja, Sandro Wagner potenziell, also das
so feststeht eigentlich, gell?
Ohne Witz, also dass sich das Leute geben, also an seiner Stelle würde ich sagen, ey Leute, wenn ihr jetzt hier nicht mal sonderlich doll klarstellt, dass ich euer Trainer bleibe und alle anderen Gerüchte um Sandro Wagner ins Reich der Märchen gehören, wenn ihr das nicht bis morgen macht, dann trete ich zurück.
Ja. So.
Und also ganz im Ernst, ich finde es ehrenloses Schauspiel, was da ein Fußballverein veranstaltet.
Ja, zumal ja eigentlich in Hoffenheim ja im Sommer ja schon Theater war, wo man ja in der Trikot-Folge hatten wir, glaube ich, darüber gesprochen, wo sie den, wie heißt der, Alexander Rosen entlassen haben.
Ja.
Also ich weiß nicht, warum sie jetzt das nächste Pulverfass aufmachen oder die nächste Diskussion.
Da fällt mir gerade ein, in der Tipprunde, in der du ja auch mitspielst, wo du übrigens, glaube ich, auch den letzten Spieltag gewonnen hast, wenn ich jetzt richtig sehe, 10 Punkte.
Wirklich?
Ja, du hast den letzten Spieltag gewonnen, bist um 10 Plätze nach oben gesprungen. Wen habe ich denn da als erste Trainerentlassung getippt?
Ja, ich Dödel habe mich vertippt, ich wollte Hoffenheim tippen, aber ich habe aber auf Heidenheim getippt, ich Dödel.
Meine Frau hat auch am Wochenende einen schönen Fehler gemacht und zwar hat sie getippt auf einen 3-1-Sieg von Bremen und meinte, wie Bremen? Mutig. Wieso habe ich auf Bremen getippt? Ich so, weiß ich nicht, du warst die Einzige, die hier auf Bremen getippt hat. Ja? Und es war gar nicht ihre Absicht.
Er hätte Bremen gewonnen, hätte sie die Big Points geholt.
Ja. Das ist eine neue Statistik bei Kicktipp, wieder Werbung, unbezahlte Werbung. Man kann jetzt hier sehen in unserer Tipprunde, wie viel Prozent haben auf Hoffenheim getippt in unserer Tipprunde als Trainerentlassung? Als viele erste Trainerentlassung.
Viele vermutlich. 60%?
Nein, 7,41%. Auf Platz 1 ist Borussia Mönchengladbach mit 22,22%. Dahinter Bochum, dann Frankfurt, Augsburg, Hoffenheim.
Ja. Aber Gladbach läuft ja auch nicht so richtig rund gerade, ja?
Ja, ist nur heißes Eisen im Feuer. Und ich muss mal kurz gucken, was ich getippt habe. Und da muss ich mal hier zurück. Die folgenden Sendungen verschieben sich um 3 Jahre. Ich habe getippt. Kann ich gar nicht sehen. Doch, hier war mein erster Spieltag. Gehen wir mal gucken. Was habe ich da wohl getippt? Ich habe getippt erstmal als Aufsteiger Köln, Fortuna HSV, Absteiger Union, Kiel und Bochum. Torschütze Bayern, Deutscher Meister Leverkusen, was hat mich denn da geritten? Trainerentlassung habe ich auf Frankfurt getippt. Also die Punkte gehen nicht an mich.
Bei denen sieht es ja momentan gut aus.
Ja.
Aber es ist ja noch ein bisschen zu spielen. Kann sich alles noch ändern.
Union hat mich positiv überrascht. Und das ist ja schon mal 8 Punkte bis, also fehlen nur noch 32, ne, bis zur magischen 40-Punkte-Linie.
Letztes Jahr ist Union ja auch gut gestartet, die ersten Spiele.
Die ersten zwei, ja. 6. Ja. Und dann 10 Niederlagen am Stück. Das war schon krass. Und danach war Urs Fischer Geschichte und ein gewisser Nena Bjelica kam nach Berlin.
Ja, ja. Aber vielleicht sollten die Stuttgarter mal das hören, was wir gerade erzählt haben. Nur was jetzt gerade läuft, kann es ja auch wieder jederzeit nach unten gehen dann. Weil sie haben jetzt nur 7 Punkte nach 4 Spielen.
Ja, wobei, ich fand den Auftritt jetzt gegen Dortmund dermaßen überzeugend, dass ich mir da, also da sehe ich schon große Unterschiede zum Union-Spiel der letzten Saison.
Ja.
Müsste mal übrigens gucken, wann in den letzten Jahren 40 Punkte nicht zum Klassenerhalt, oder anders gesagt 39 Punkte nicht zum Klassenerhalt gereicht haben. Ob es das in den
schon
letzten,
lange her.
Also seit Aufzeichnung der Wetterdaten, glaube ich, ist das ewig nicht mehr passiert. So, und dann haben wir jetzt hier noch als allerletzten Punkt die Verletzung von Marc-André Ter Stegen. Das scheint ich,
also
hast du mir geschickt, die Nachricht, und das hat dich ja, glaube ich, tief berührt.
Es ist bitter, halt so ein Patellasehne gerissen im Knie. Ich glaube, gelesen 8 Monate wahrscheinlich auf jeden Fall raus. Das heißt, er ist frühestens im März wieder fit. Er musste ja auch mit der Spielpraxis sammeln. Gerade für ihn halt jetzt als Nummer 1 der Nationalmannschaft. Hast du es endlich mal geschafft, bist dazu ernannt worden und jetzt fällst du aus. Dim, dim. Und es sind ja, bis er zurückkommt, noch ein paar Spiele. Da kann sich jetzt dein möglicher Nachfolger dann wieder positionieren.
Aber genau, das ist jetzt die gute Frage. Wer ist der potenzielle Nachfolger jetzt vom Nachfolger?
Wenn ich bestimmen dürfte?
Ja, wen würdest du in die
Ich Kiste würde stellen? Stefan Ortega reinstellen.
Der noch nicht mal Nummer 3 aktuell ist, ne? Der ist doch noch nicht mal Nummer 3.
Ich weiß aber trotzdem. Aber ich meine, er spielt jeden Tag wahrscheinlich mit der besten Mannschaft der Welt im Training. Er hat auch seine Einsätze in sämtlichen Wettbewerben, schon Champions League-Erfahrung. Pep Guardiola hält ja auch große Stücke auf ihn. Er hätte ihn auch zur Nummer 1 gemacht, wenn der, ja, ich kann mir den Namen nicht merken, von der Nummer 1 von denen. Ederson heißt er so, von City. Mhm. Ja, wenn der gegangen wäre, hätte er ihn zur Nummer 1 gemacht. Also ich würde ihn auf jeden Fall jetzt mit einladen. Zumindest beim nächsten Lehrgang, das ist einer von den drei Torhütern. Und einfach mal anschauen, weil ich glaube, das ist kein Stinkstiefel. Hat immer seine Leistung gebracht. Wenn ich da denke, wie der in Bochum, in Bielefeld, was der im ersten Jahr die in der Liga gehalten hatte und auch im zweiten Jahr eigentlich, dass sie so lange noch um den Klassenerhalt mitgespielt haben, eigentlich war ja auch eher der ganz große Faktor.
Wer ist da noch im Rennen? Wir haben Kevin Trapp, der ist aber auch gerade verletzt. Am Wochenende hat er auch ein Brasilianer im Tor von Frankfurt gestanden. Santos, den kann ich auch überhaupt nicht. Und ich hörte dann, das war der zweite Brasilianer in der Geschichte der Bundesliga, der in der Bundesliga im Tor gestanden hat. Und ich fragte mich ernsthaft, wer war der Erste? Wer war der erste Brasilianer als Torwart in der Bundesliga?
Du fragst Sachen. Also ja, hast du mich schon gegoogelt, oder?
Nee, habe ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hatte jetzt keine Zeit mehr zu gucken, aber es wurde behauptet.
Fällt mir jetzt auch keiner spontan ein.
War vielleicht bei Bayern? Nee, wie hieß der? Pepe Reina?
Reina, der ist ja Spanier gewesen, oder?
Der war Spanier, genau. Brasilianischer Torwart. Das wäre was für Wer wird Millionär, die 1-Million-Euro-Frage. Aber jetzt nochmal, also wir haben Kevin Trapp, der da noch potenziell im Rennen wäre. Wir haben Oliver Baumann, den ich irgendwie auch gar nicht so richtig als Nationaltorwart zähle. Und für mich ist es auch ein Zeichen, dass die Zeit, dass Deutschland das Land der starken Torhüter vorbei ist, dass man Oliver Baumann in die Nationalmannschaft einlädt. Der wäre früher ein Torwart wie, keine Ahnung, Rüdiger Vollborn von Leverkusen. Ja. Oder Uwe Kampf, die haben nie eine Einladung in die Nationalmannschaft bekommen. Ja. Oder zumindest kein Spiel gemacht. Selbst ein Torwart wie Oliver Reck hat, glaube ich, nur ein Länderspiel gemacht.
Ich habe übrigens kurz gegoogelt. Aurelio Gomes aus Hoffenheim war der erste brasilianische Torhüter.
Okay.
Naja, hätte ich dir auch nicht sagen können.
Aber hat sich wohl auch nicht so durchgesetzt. Ja. Wünsche mir mal Santos von Frankfurt alles Gute. Aber wer ist denn noch da, wo du dann sagst, so, hey komm, den packst du mal da rein?
Bernd Leno gäbe es noch in England. Beispielsweise auch bei Fulham, oder?
Aber seitdem der da ist, ist er vollkommen weg vom Fenster. Ja. Der ist doch gar nicht mehr ernsthaft in der Lotterie.
Ja.
Also es hat ihm karrieretechnisch nicht so geholfen.
Aber sonst so richtig aufdrängen tut sich jetzt keiner so.
Also ich denke immer so, warum nicht Sven Ulreich mal eine Chance geben? Also wenn der bei Bayern auf den Platz kommt, dann ist er da. Ist jetzt sicherlich nicht der spielende Torwart, den man vielleicht in der Nationalmannschaft brauchen könnte. Aber ich meine, der ist da. Einfach mal
seine Leistung gebracht, wenn er ran musste. Champions League, Bundesliga.
Und an die anderen Vereine, also glaube ich, ganz viele ausländische Torhüter. Leverkusen hat Radetzky, Dortmund hat Kobel, Schweizer. Frankfurt hat jetzt Santos und Trapp. Trapp wäre dann halt sozusagen der natürliche Nachfolger nach Ter Stegen für mich, wenn er fit ist. Union hat Frederik Rönno, ist glaube ich ein Däner. Jetzt muss man.
Das ist der Zetterer aus Bremen, ist Deutscher, oder?
Kann sein, aber ich meine, sorry, wenn man jetzt so einen Namen dann für die Nationalmannschaft andenkt, sehe ich nicht so richtig. Also es fehlt so der Nachwuchs, der an dem Niveau spielt.
Ja,
also oder Leute, die Ahnung haben, hören den Podcast und denken so, ich mache ihn jetzt aus. Der hat ja überhaupt keine Ahnung.
Ja, Finn Dahmen in Augsburg ist verletzt.
Ja.
Wäre vielleicht perspektivisch.
Wissen halt, der, jetzt der, mal Freiburg, der mit dem Zopf.
Ja. In Freiburg, Atubolu ist halt noch sehr jung.
Atubolu, stimmt, der ist, genau, aber der ist doch U21 Nationalspieler.
Ja, das ja, aber wie gesagt, der ist halt U21 erst. Und den jetzt, ja, kannst du ihn schon mal mitnehmen. Ich meine, wenn du Baumann mitnimmst als Nummer 3, der ganz sicher weiß, dass er nie spielen wird, der hat immer noch kein Länderspiel gemacht, oder? Mhm. Du bist ja mal eingewechselt worden.
Ich guck mal nach, ja. Aber du kannst ja noch mal ein Plädoyer für den Mainzer Torwart halten.
Robin Zentner, netter Kerl, aber in der Nationalmannschaft sehe ich ihn jetzt nicht. Also er hat zwar am Wochenende ein starkes Spiel gemacht, also am Spiel gehalten. Er hat schon seine starken Paraden, aber es dann im nächsten Moment oder im nächsten Spiel schlägt er wieder ein Luftloch. Mhm. Also ist für mich weit, weit weg von der Nationalmannschaft.
Oliver Baumann hat tatsächlich in all den Jahren noch nicht einen einzigen Einsatz bekommen, nicht mal eine Halbzeit, nicht mal beim Testspiel. Das ist schon irgendwie traurig. Ja, aber
eigentlich schon schade, dass es immer eine Halbzeit gibt oder sowas in so einem bedeutungslosen Nations League-Spiel oder was weiß ich oder keine Ahnung.
Na, oder Vorbereitungsspiel zur EM. Einfach mal Halbzeit.
Ja, aber da spielst du dich ja schon ein, weiß nicht, ein Vorbereitungsspiel. Also die richtig bedeutungslosen Länderspiele gibt es ja nicht mehr, wie es früher mal war.
Vielleicht sollte man auch doch viel mehr noch solche Spiele einbauen, wo es mal um nichts geht, um mal was auszuprobieren, weil du sagst natürlich jetzt Nations League, aber da geht es ja auch um Punkte und da kannst du dich dann auch unter Umständen qualifizieren für ein Turnier, wo du dich vielleicht, man kann es sich ja vielleicht nicht ausmalen, Deutschland scheitert vielleicht mal in der Qualifikation, ja, was Italien widerfahren ist, was Frankreich widerfahren ist, was Holland widerfahren ist. Ich glaube, Spanien war auch immer dabei. Aber ansonsten, die großen Nationen, in der Regel ist denen das schon mal passiert. Ja, warum sollte, also das wäre jetzt der nächste Schritt nach einer schrecklichen WM gewesen, dass man sagt, so, ja, beim nächsten Mal ist Deutschland dann mal nicht dabei. So.
Ja.
Ist ja nicht naturgegeben, dass Deutschland da immer mitspielt. Gerade wo wir über Atubolu geredet haben, ich zuckte ja am Wochenende zusammen, als ich hörte, dass Karim Adeyemi jetzt wieder bei der U21 spielt. Und ich dachte, ist der noch ein U21? Ist der so jung?
Der ist ziemlich jung, als er das erste Mal Nationalmannschaft gespielt hatte. Der ist tatsächlich, wie alt ist der? Aber du kannst ja auch mit 22, 23 noch spielen, oder?
Ja, kommt drauf an, wann du geboren bist und wann. Ja. Ein anderer Spieler, wo ich jetzt mal geguckt habe, wie verlief denn sein Wechsel, ist ja hier auch Youssoufa Moukoko, der tatsächlich für Nice, für Nizza jetzt spielt, OGC Nice. Und beim 8:0 gegen Saint-Étienne hat er 2 Tore geschossen.
Ja, vielleicht tut ihm das ganz gut mal so aus dem Rampenlicht raus in Deutschland. Mhm. Ich glaube, ich meine, der hat Der hat ja auch seine Tore schon gemacht in der Bundesliga, aber wenn du, ja, wo man wieder halt in den Social Media sind, junge Fans und keine Ahnung, wo dann, ja, Hetze betreiben, so ist es, Witze über sein Alter machen und du halt permanent im Fokus stehst in Deutschland und du kannst jedes Wort lesen, wenn du das möchtest. Ich weiß nicht, ob er wirklich schon Französisch spricht.
Ist vielleicht, wo ist der denn nochmal geboren? Nigeria, ne? Oder?
Ja, spricht man da Französisch?
Nee, Englisch.
Ja, ja. Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass er halt aus diesem Fokus mal raus ist und in Ruhe arbeiten kann.
Auf jeden Fall. Das hat ja auch einem Serge Gnabry damals, glaube ich, ganz gut getan. Der ist ja auch in England groß geworden bei, ich glaube, Arsenal und so.
Arsenal, ja.
Und irgendwann mal nach Bremen, ausgeliehen dann nach Hoffenheim. Und da hatten die Bayern den, glaube ich, auch schon im Vorvertrag gesichert. Ja. Und hat sich ja dann doch rentiert, sich da mal ins Ausland zu begeben. Auch hier ein Ron-Robert Zieler war früher bei Manchester United als junger Spieler. Mhm. Nicht, dass er da gespielt hat, aber zumindest mal in so einem Umfeld zu arbeiten. Und ja, und Youssoufa Moukoko hat, ich glaube, sein Nachteil ist, dass er einfach alles zu Klump geschossen hat, als er noch irgendwas Spieler war und nicht im Profikader dabei war. Und dass er dann gleich, glaube ich, im ersten Pflichtspiel gleich sein erstes Tor gemacht hat, gegen Union Berlin, glaube ich, war das. Das hat dem nicht geholfen. Ja. Und ich finde den eigentlich total geil und hat einfach das Pech, dass ihn niemand wirklich mal konsequent eingesetzt hat. Ein bisschen, was auch jetzt Matthijs Tell bei Bayern passiert. Ja, der ist eigentlich richtig geil. Den musst du aber wirklich mal in so einem Umfeld einfach auch mal konsequent bringen. Ja, und dann auch mal aushalten.
Wie du sagst, hat nie einer eingesetzt. In Dortmund haben sie dann immer dann geholt, ah, wir holen jetzt Füllkrug, wir holen jetzt Modest, statt diesen jungen Kerl da einfach mal spielen zu lassen. Aber das, keine Ahnung, vor allem der eigene Nachwuchsspieler gilt halt oftmals nichts.
Das sind ist die Dortmund-Vibes. So. Ja.
Ja.
Ja. Also, das ist dann auch, warum vielleicht in letzter Konsequenz man immer in Dortmund, egal was man anfasst, irgendwie nie so richtig konsequent eine Sache durchzieht. Und dann verlierst du einfach auch mal am letzten Spieltag gegen Mainz die deutsche Meisterschaft, die du eigentlich total sicher hast. Schon.
Ja, das ist
bitter.
Ich erinnere mich an das Spiel, ja.
Ich auch. Ja,
wenn du halt vor dem Spiel schon die Meisterfeier planst mit 400.000 auf dem Borsigplatz und ja, die Mainzer, die hauen mal 6-0 weg und ich habe dann auch ein paar Freunden geschrieben, du bleib mal ein bisschen auf dem Teppich, pass mal auf, was am Samstag passiert. Ja, Ende von Lied kennen wir beide, ja.
Ja, ich fand.
Also nicht, dass ich mich für Bayern gefreut hätte, dass sie Meister geworden sind. Ich hätte mit Dortmund als Meister kein Problem gehabt, aber nachdem er halt so großkotzig dahergeschwätzt hat vor dem Spiel, ja, habe ich bei den Mainzer Toren leicht gejubelt.
Also für mich war es damals so, und jetzt machen wir auch gleich mal einen Deckel drauf, jetzt haben wir schon Nachspielzeit mit VAR, drauf gucken. Also für mich war das damals so, wow, ich fand es total geil, dass Bayern dann doch Meister wurde, aber ich hätte es Dortmund auch gewünscht und hatte wirklich schon abgeschlossen damit und habe gesagt, ey, ja, die haben es einfach verdient. Die haben eine gute Saison gespielt, waren besser als Bayern und verdienen dann auch die Meisterschaft. Aber dann habe ich mich daran erinnert, wie die Dortmunder in Augsburg beim letzten Auswärtsspiel schon gefeiert haben, als wären sie schon Meister auf dem Platz und daneben. Und dann wurde ja in der Woche zwischen dem 33. und dem 34. Spieltag noch der Vertrag verlängert mit Marco Reus und Mats Hummels. Und dann so Fotos gemacht in so einer selbstgefälligen, meisterhaften Art. Ja, jetzt belohnen wir aber auch noch unsere alten Zirkuspferde mit einem schönen Vertrag, dass sie noch mal ein Jahr länger bleiben dürfen. Und da war man schon sehr besoffen von sich selbst. Und dann kam ein Jamal Musiala und hat draufgehauen. Und dann hat auch noch, ich glaube, Sebastian Haller hat ja noch den Elfmeter verschossen. Und da kamen sehr unglückliche Sachen zusammen, die manchmal das Karma so hervorbringt.
Ja, Hochmut kommt vor dem Fall, ja.
Ja. Aber jetzt nochmal, Ter Stegen, gute Besserung, 8 Monate ist echt ein Brett und möge er da auch mental damit einigermaßen klarkommen.
Ja.
Und zur Not holen wir Manu wieder zurück.
Ich wollte gerade sagen, Manuel Neuer hätte ja doch bestimmt Zeit, oder?
Auf jeden Fall.
Aber ich glaube, Julian Nagelsmann wird schon die richtige Entscheidung treffen.
Du musst dir das mal reinziehen. Da gibt es Monate, ach, jahrelang dieses Geschrei, ja, Ter Stegen ist eigentlich die Nummer 1 und dann kommt dann Neuer und dann ist er doch wieder Nummer 1, der Manu, und dann beendet der schon seine Karriere und Marc-André Ter Stegen sitzt dann da und sagt so, ja, ist irgendwie schön und ja, endlich. Also er war auch sehr so bescheiden dabei, war nicht so triumphierend, ja, jetzt bin ich ja Nummer 1 und jetzt endlich, bester Torwart. Und dann holt er sich so eine Verletzung, mir tat es wirklich extrem leid, als ich das gehört habe.
Ja. Ja, ist sehr bitter, ja.
Gute Besserung.
Ja, von mir auch, ja.
So, und euch, Leute, nach dieser Folge wünsche ich euch auch gute Besserung für die Ohren, ja. Und nochmal der Aufruf, Schafkopf, Leute, Schafkopf. Ja, wenn der Herr Martin hier schon kein Schafkopf spielen möchte, will, ja, kann,
dann. Aber ich bringe ein Bier mit dann, wenn er spielt.
Sehr schön. Okay. Ja, ich bringe dir ein Tablett, da kannst du die Biergläser raufstellen. Ja. Genau. Und dann gibt's so den, und dann spielen wir einen schönen Farbwenz. Ja.
Gegen wen?
Ein Schellenwenz oder ein Sauspiel. Ja. Hier sind die Karten, Leute. Ich bin bereit. Die erste Karte, die ich ziehe, ist die Schellen-10. Vielleicht ist das. Oh, vielleicht machen wir so ein Schafkopf-Tarot. Ja. Gut. Alles klar.
Jo, Martin.
In diesem Sinne, Benni, war schön.
Ja, fand ich auch.
Wir hören uns dann bald wieder.
Bis bald. Ciao.
Bis dann. Servus, Leute. Ciao.
Plattsport. Der Sportpodcast.
Plattsport. Das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.